Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Inga Fechner und ich sitze hier mit dem Namensgeber unseres Podcasts, Carsten Czeski. Hallo Carsten.
Hallo Inga.
Da es ja die erste Folge nach unserer Winterpause ist, wünschen wir natürlich erstmal allen Hörerinnen und Hörern ein frohes neues Jahr, auch wenn das Jahr schon ein bisschen fortgeschrittener ist.
Ja, definitiv. Kann man immer machen noch. Es ist nie zu spät, um doch nochmal ein gutes neues Jahr zu wünschen.
Genau. Und das Jahr ging ja, obwohl es doch noch nicht so alt ist, ganz schön turbulent los. Ne? Stichwort USA, Iran. Carsten, was ist da deine Einschätzung? Was ist überhaupt passiert und wird uns dieses Thema auch noch über das Jahr hin beschäftigen?
Das Thema scheint ja aktuell fast schon wieder weg zu sein, hat man so das Gefühl. Wieder mal ein schönes Beispiel, wie dann die Finanzmärkte irgendwie jede Woche eine andere Sau durchs Dorf treiben. Man kam aus dem Urlaub zurück. Der General wurde mit einer Drohne getötet. Es schien der dritte Weltkrieg nahe. Also war jedenfalls die Aussage einiger Schlagzeilen. Ich denke, es war so ein Wachrüttler für die Märkte, die ja doch das Jahr 2019 relativ positiv beendet hatten. Ja, das ist dann immer häufig so, dann geht das Jahr zu Ende, erst hat man ganz viel schwarz gemalt und dann kurz vor Weihnachten besinnt man sich eines Besseren und denkt, naja, vielleicht wird das Jahr 2020 ja doch nicht so schlecht. Kurse standen extrem hoch und dann kam da mal wirklich diese Bombe, ja, wirklich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Finanzmarktteilnehmer haben halt gemerkt, dass es auch im nahen Mittleren Osten immer noch relativ schnell brennen kann und es eine sehr explosive Lage da ist. Ich denke, was wir sehen, das ist immer unheimlich schwierig mit diesen Sachen. Was ist kurzfristig, was ist langfristig? Es war zu sehen, dass wenn diese Lage nicht eskaliert, dann werden die Finanzmärkte auch wieder die nächste Sau suchen, die sie durchs Dorf treiben können. Wenn man mal unabhängig von den Finanzmärkten sich das anschaut, macht das nochmal deutlich, dass es natürlich diese geopolitischen Konflikte weitergeben wird. Und es ist durch diese Spannung im nahen Mittleren Osten sind extrem hoch. Ich denke, man muss auch mal aufpassen, ja, das ist nicht so einfach, wer ist nun gut und wer ist nun böse. Ich denke, erstmal war auch in Deutschland eher ein Aufschrei, was macht der Trump jetzt da schon wieder? Aber so schwarz-weiß ist es halt doch nicht. Wenn man sich das jetzt anschaut, wenn man das auch ein bisschen verfolgt, dann sind ja auch im Iran auch die Leute auf der Straße, die eigentlich gegen das Regime, gegen die Regierung sind. Also man sieht, dass innerhalb des Landes selber auch unheimliche Konflikte sind. Ich denke, man kann einfach nur für uns jetzt als Makroökonomen, die deren Job es ist, um Konjunktur zu prognostizieren, um Finanzmärkte einzuschätzen, auch ein ganz deutlicher Wachrüttler, das birgt die Gefahr, dass es wieder zu Unsicherheit führt an den Finanzmärkten und auch in der Konjunktur, auch wenn sowas wie der Iran, der Mittlere Osten natürlich nicht ganz so wichtig sind vom Anteil in unserem Exporten zum Beispiel. Aber allein diese Unsicherheit, die wir sahen, die durch gestiegene Ölpreise kommt, das ist schon eine Geschichte, die uns auch dieses Jahr weiterhin beschäftigen kann.
Heißt, der Konflikt ist so ein bisschen aus den Schlagzeilen verschwunden, schwelt aber unter der Oberfläche weiter. Was wäre denn für dich die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird?
Ich denke erstmal für die Zuhörer doch, dass wir eben jetzt schon damit beschäftigt waren, eigentlich the best of 2020 zu machen, weil der Inga ist erstmal das Mikrofon um die Ohren geknallt. hier in unserem wirklich auch hochmodernen Studio bei der ING in Frankfurt. Gut, das zur Seite. Was sind noch so andere Säue, die neben fallenden Mikrofonen durchs Dorf getrieben werden im Jahr 2020? Das werden die US-Wahlen sein. Ganz deutlich, das Amtsenthebungsverfahren ist das meiner Meinung nach nicht. Es könnten maximal noch die Verhandlungen sein und ob da noch irgendwelche Neuigkeiten hochkommen, was Trump noch alles gemacht hat. Aber ganz ehrlich glaube ich, dass das keine weiteren Folgen haben wird. Aber die Präsidentschaftswahlen in den USA sind natürlich ein sehr großes Ereignis, die Welt weiter beschäftigen werden. Sondern sprechen wir heute. Diese Woche wurde gerade Phase 1 Deal unterzeichnet zwischen China und den USA. Ja, die Erleichterung hält sich auch in Grenzen, muss ich sagen, an den Märkten. Der Inga fliegt das Mikrofon schon wieder um die Ohren hier. Wir machen das einfach mal. Wir machen das einen Monolog, ja, auch hier. Wir haben nochmal über diese Risiken, also wir haben Handelskrieg, Handelskonflikte werden uns weiter beschäftigen. Es geht sofort weiter zum Phase-2-Deal. Kommt der noch, kommt der nicht? Halten sich die Chinesen, halten sich die Amerikaner überhaupt an die Abmachungen, die jetzt getroffen wurden? Das ist auch ein Thema für 2020. In der Eurozone, ja, nicht nur wir brauchen hier Investitionen in bessere Mikrofonhalter. Nein, wir brauchen natürlich auch in der Eurozone mehr Investitionen, Infrastruktur, Digitalisierung, so. Und da sieht man, das ist ganz interessant, dass sich ja doch einiges bewegt aktuell, auch in Berlin. Aber das wird auch ein großes Thema für 2020 sein. Und dann damit dann auch zusammenhängt, wenn dann Investitionen kommen sollten, sind dann die Notenbanken, haben die vielleicht ein Jahr 2020, in dem die beiden großen Notenbanken, Fed und auch EZB, vielleicht gar nichts machen müssen. Ja? Vielleicht wird es eigentlich für Notenbank-Watcher ein ziemlich langweiliges Jahr. Das ist eigentlich auch ein spannendes Thema. So, und dann sehen wir natürlich, dass auch immer jederzeit neue Themen wieder ja, hochgepoppt kommen. Ja? Ob das nun Iran war, ob das auch aktuell diese Woche Russland ist, wo wir sehr viel politische Veränderungen auf einmal sehen, die natürlich auch immer wieder dann vor allem mittel- bis langfristige Auswirkungen haben. Also wie auch immer, ich denke, es muss einem nicht bang sein, dass das ein langweiliges Jahr wird.
Bleiben wir beim Thema Investitionen. Da hat ja Bundesfinanzminister Olaf Scholz diese Woche den Bundeshaushalt veröffentlicht. Und das war ja eine sehr viel bessere Schätzung als zuvor erwartet. Heißt, die fetten Jahre sind doch noch nicht vorbei. Nur im Überschuss von 13 Milliarden Euro. Und das Ganze soll ja zumindest zum Teil auch in Investitionen fließen. Wie siehst du das? Sind das genug Investitionen, die da kommen?
Ja, genug kann es natürlich nie geben. Sicherlich nicht, wenn es um Investitionen in Deutschland geht, weil wir doch da einen enormen Rückstand haben. Ja, was interessant war, wir haben genau, was du gesagt hast, wir hatten diesen Haushaltsüberschuss. Das ist jetzt wirklich Jahr ein, Jahr aus, immer wieder ein Haushaltsüberschuss, trotz der Warnung, dass die fetten Jahre vorbei sind. Und vielleicht kann man das auch so sagen, die fetten Jahre waren jetzt wirtschaftlich vorbei. Ja, wir haben 0,6% Wachstum gehabt im Jahr 2019. Aber in den Kassen klingelt es immer noch ganz ordentlich. Und da ist das sicherlich, da kann man immer mehr ausgeben. Was jetzt, denke ich, spannend ist von unserer Seite aus, also, ja, wie muss man das einschätzen? Wir haben so ungefähr 1,5 Prozentpunkte vom BIP, vom Bruttoinlandsprodukt, an Haushaltsüberschuss. So. Ich kann also auch ordentlich investieren, ohne dass ich überhaupt diese Diskussion angehe, muss ich die schwarze Null loslassen oder nicht. Und das ist schon mal, denke ich, wäre schon mal ein Schritt nach vorne. Wir hatten ja auch gehabt, dass diese Woche, also es wird mehr Geld ausgegeben, noch Investitionen bei der Deutschen Bahn. Wir haben auch Kohleausstieg zum Beispiel, wird auch Geld kosten. Klimapaket wird auch Geld kosten. Also ich bin eigentlich relativ optimistisch, ja, mehr kann es immer sein, aber ich bin eigentlich optimistisch, dass wir jetzt doch mehr Investitionen bekommen werden, als das viele, auch häufig ausländische Experten eigentlich erwartet haben. Und das ist kurzfristig positiv, weil es auch weiterhin die Konjunktur in Deutschland 2020 schon so ein bisschen unterstützen sollte. Aber noch viel wichtiger ist, dass damit dann hoffentlich endlich wirklich die Weichen gestellt werden für auch ein nachhaltiges, hohes Wirtschaftswachstum. Ja, ganz, ganz spannend. Inga und ich sind ja auch Japan-Experten und reden gerne über diese Japanifizierungsgeschichte. Ich hatte mir diese Woche nochmal die Wachstumszahlen angeschaut. Ja, wir reden immer über Japan, Japanifizierung, aber letztendlich ist die japanische Wirtschaft jetzt aus dem Kopf in den letzten 20 Jahren im Schnitt mit 1,4% gewachsen. Also das ist keine stagnierende Wirtschaft. Und wenn wir überhaupt in so ein japanisches Szenario reinkommen wollen und nicht in ein italienisches Szenario, weil das ist nämlich eine Volkswirtschaft, die in den letzten 20 Jahren irgendwie im Schnitt mit 0,3-0,4% gewachsen ist. Also wenn wir japanisch sein wollen, dem Land geht es gar nicht so schlecht, dann sollten wir doch Wachstumsraten von um die 1% schaffen und die bekommen wir halt nachhaltig nur mit mehr Investitionen.
Ja, das ist eben ja auch schon angesprochen. Was heißt das dann tatsächlich für die Zentralbanken? Also müssen die wirklich nichts machen? Ist das die Investitionsoffensive? Heißt, die können sich zurücklehnen? Gibt es da auch irgendwelche Auswirkungen schon wieder oder irgendwelche Neuigkeiten zu diesem Strategic Review, die die EZB ja auch macht?
Ja, wir hatten jetzt auch diese Woche die Protokolle der Dezember-Sitzung von der EZB. Ja, das war das erste Treffen unter Leitung von Christine Lagarde. Da wird auch nochmal ganz deutlich, die EZB ist eigentlich aktuell sehr zufrieden damit, um nicht noch mehr machen zu müssen. Und würde sich erst ein bisschen zurücklehnen, ein bisschen gemütlich machen, sich die Sache anschauen, wäre sehr zufrieden, wenn dann wirklich erst diese Investitionen kämen. Denke ich, wäre auch sehr zufrieden, wenn die Wirtschaft sich dadurch stabilisiert, wenn sich jetzt auch über dieses Phase-1-Abkommen zwischen China und den USA, jedenfalls auch der Handelsmarkt weiter stabilisieren sollte, vielleicht ein bisschen wiederbelebt, weil das sind alles Entwicklungen, in denen dann die EZB nicht noch mehr geldpolitische Lockerung durchführen muss. Ja, heißt es dann im Umkehrschluss, dass die EZB jetzt vielleicht schnell dann die Zinsen erhöhen würde oder ein bisschen geldpolitische Lockerung zurückfährt? Nee, heißt es auch nicht. Ich denke, dass wirklich das Jahr 2020 sicherlich für die EZB das Jahr ist, ja. Es sei denn, es gibt irgendeinen konjunkturellen Unfall. Wenn es den nicht gibt, dann wird die EZB eigentlich gar nichts machen und dann kann sich Christine Lagarde vor allem darauf konzentrieren, um halt diese strategische Review zu moderieren, durchzuführen. Das ist auch nochmal eine ganz spannende Geschichte. Interessant, in den Protokollen war das sehr kurz, glaube ich, zwei Sätze standen drin, dass man eigentlich so wenig wie möglich darüber sagen sollte, bevor es denn losgeht. Und offiziell geht es noch gar nicht los. Die Kenner erinnern sich aber, dass Lagarde ja im Dezember da sehr ausgiebig drüber gesprochen hat, während der Pressekonferenz. Ja, da ging es darum, dass sie eigentlich alles machen wird und jeden Stein umdrehen würde, sich alle möglichen Folgen der Geldpolitik anschauen würde, ja, inwiefern das Auswirkungen hatte, auch auf Gesellschaften, ja, vielleicht sogar auf Fußballvereine. Sie hat dann auch darüber gesprochen, dass sie ja auch Konsultationen durchführen möchte mit dem Europäischen Parlament, mit anderen Vertretern von verschiedenen Gesellschaftsgruppen. So, und das ist natürlich eine Geschichte, die stehen sie einfach so in dem Protokoll nicht drin, wo dann der EZB-Watcher sich auch so ein bisschen abfragt, hat Lagarde dann im Dezember vor allem eigentlich nur sozusagen auf eigenen Titel gesprochen oder war das dann doch schon so ein bisschen das, was wir wirklich von der EZB erwarten können? Ich denke, das wird das Spannende. Auch ganz interessant, dass ja auch diese Woche der ehemalige Chefvolkswirt Peter Prat in einem Interview gesagt hat, na, in dieser Review sollte man sich doch wirklich auf das Wesentliche konzentrieren und es auch nicht den Eindruck geben, dass man hier wirklich eine extrem breite Review durchführt, weil letztendlich bleibt es Aufgabe der EZB, um sich über Preisstabilität zu kümmern. So, das heißt, ich nehme mal an, dass die EZB jetzt beim nächsten Treffen am 23. Januar dann ankündigen wird, dass diese Review kommen wird. Wenn sie alles durchführen wollen, auch diese Konsultationen, wird das Ewigkeiten dauern, sodass wir wahrscheinlich frühestens Ende diesen Jahres dann ein Ergebnis bekommen werden, was dann da rauskommt.
Und was erwartest du mit Blick wieder Richtung USA, mit Blick auf die US-amerikanische Zentralbank? Kann die sich jetzt auch zurücklehnen, weil der Handelskrieg erstmal so ein bisschen abgeschwächt ist?
Ja, ich denke, die Fed kann sich jetzt wieder ein bisschen zurücklehnen. Die Fed wird ein bisschen aufpassen müssen, dass sie nicht so einen Zickzackkurs fährt, denn wir sehen ja auch, dass in den USA eigentlich die Lohnentwicklung sich auch ein bisschen beschleunigt. Ja, auch bei den letzten Arbeitsmarktzahlen, ja, wurde zwar gesagt, okay, die Lohnentwicklung war nur in Anführungsstrichen 2,9% im Jahresvergleich, aber wenn man da mal ein bisschen in die Zahlen reintaucht, dann sieht man, dass das eigentlich, wenn man die Manager-Kategorie rauslässt aus dem amerikanischen Arbeitsmarkt, dass die Lohnsteigerungen doch deutlich höher waren. So, also da ist jetzt die Frage, okay, wenn jetzt über dieses Handelsabkommen sich die amerikanische Konjunktur auf diesem extrem hohen Niveau stabilisiert und nicht abschwächt, was ja auch vor ein paar Monaten noch einige vorhergesagt hatten. Ja, man muss sich nur ein paar Monate zurückdenken. Da gab es dann viele Leute, die meinten, die USA könnten Ende 2020 in eine Rezession absinken. Na, darüber hört man aktuell auch niemanden mehr. So, wenn es also einigermaßen positiv weitergeht, dann werden wir jedenfalls keine weiteren Zinssenkungen bekommen von der Fed und dann besteht sogar die Möglichkeit, dass man so in der zweiten Jahreshälfte eventuell mal wieder sagt, boah, vielleicht könnte dann auch eine Zinserhöhung kommen, ja, wenn die Lohnsteigerungen so weitergehen. Aber von daher ist eigentlich eher Base Case, wie es so schön heißt, Hauptszenario wäre auch eine Fed, die sich eher zurücklehnt, anschaut, wie es in diesem Wahljahr weitergehen wird, denn eine richtige Notwendigkeit, um zu agieren, ist aktuell nicht da.
Mit Blick auch jetzt auf die Entspannung zwischen USA und China, meinst du, dass Trump sich denn jetzt stärker auf Europa wieder fokussieren wird, dass vielleicht der Handelsstreit für Europa dieses Jahr ein großes Thema werden könnte?
Ja, das ist so ein bisschen die Angst natürlich der Europäer, und das ist, denke ich, eines der großen Konjunkturrisiken für Europa, sicherlich für Deutschland, wo wir ja gerade sehen, dass der Automobilsektor deutlich in der Krise ist und nicht mehr dieser Wachstumsmotor ist, also eher ein Problemkind ist für die deutsche Konjunktur im letzten Jahr und wahrscheinlich auch in diesem Jahr. Es gab Gerüchte, die meinten, dass jetzt die USA zum Beispiel auch wieder diese Automobilzölle ins Spiel gebracht hatten, als es um den Iran ging, ja, als Drohmittel. Von daher denke ich eigentlich, dass, wenn man sich so Trump anschaut und das ein bisschen einschätzt, dass er, denke ich, die Auto oder die Zölle auf europäische Autos viel lieber hat als Drohmittel, als wirklich als eine Maßnahme, die er durchführen würde. Dann ist ja kein Drohmittel mehr. Also so kann man das besser immer wieder mal einsetzen. Also von daher, ich denke, ja, das wird immer wieder auftauchen, aber kommen werden sie nicht. Und warum werden sie auch nicht kommen? Weil Trump letztendlich auch die Zeit wegläuft, um hiermit noch punkten zu können. Vor den Präsidentschaftswahlen. Ja, auch ganz so. Das haben wir ja bei den Chinesen gesehen. Das hat jetzt 2-3 Jahre gedauert, bis es überhaupt zu einem Handelsabkommen kam. Die Europäer, denke ich, haben mehr Möglichkeiten, um den USA auch weh zu tun mit Gegenmaßnahmen und auch Gegenmaßnahmen, die relativ schnell spürbar sind in den USA. So, von daher ist das, denke ich, ein super Instrument für Trump, um ab und zu mal zu drohen. Aber wenn die Zölle auf europäische Autos kommen sollten, dann ist das erst nach den Präsidentschaftswahlen.
Ein Thema, das uns jetzt ja auch noch beschäftigen dürfte dieses Jahr, ist ja doch nochmal der Blick nach Großbritannien, Brexit. Und da gab es ja, was ich auch recht interessant finde, den Mexit. Einmal kurz darüber, auch wenn es jetzt nicht unbedingt das wissenwirtschaftlichste Thema überhaupt ist, ist diese Erodierung des britischen Königshauses, kann man das auch irgendwie mit dem Brexit in Verbindung bringen?
Ja, man kann das, wenn jemand mit dem Brexit in Verbindung bringen kann, aber man kann natürlich so weit gehen, dass eigentlich dieses Königshaus natürlich doch ein Instrument war, was auch die britische Bevölkerung irgendwie vereint hat. Und wenn jetzt das britische Königshaus so ein bisschen erodiert, ja, wir hatten ja auch, wie heißt der, Prince Andrew, der ja auch in diesem Epstein Skandal irgendwo dabei ist, so, das erodiert ein bisschen, dann haben wir Prince Philip, der immer wieder mal auch Auto fährt, obwohl er das besser nicht machen sollte. So, und wenn jetzt so das Königshaus als zusammenhaltende Klammer der britischen Bevölkerung auch auseinanderfällt, denke ich, dann kann das durchaus politische und gesellschaftliche Folgen haben, ja, so blöd wie das anhört. Und ich glaube, das letzte Mal, dass ich irgend so eine bunte gelesen habe, ist schon Jahrzehnte her. Aber es kann durchaus Folgen haben. Gibt es eine Verbindung zum Brexit? Gibt es natürlich nicht. Ich meine, die Parallelen waren super. Ja, man sollte auch nochmal ein Referendum abhalten, ob das so sein dürfte oder nicht. Aber wie gesagt, ich denke, dass da so ein Königshaus, das ist ja das Interessante, dass wir in Deutschland himmeln eher viele bei uns immer Königshäuser an. Blaues Blut ist extrem wichtig. Und ich denke, es hat etwas Beruhigendes und natürlich auch eine Kontinuität für Länder, wenn es so eine einigermaßen funktionierende Königsfamilie gibt. Und wenn die irgendwann doch auseinanderbrechen sollte, dann hat das auch Folgen.
Ich halte das ja auch so ein bisschen auch für ein Ablenkungsmanöver jetzt vom eigentlichen Brexit-Datum, ne, Ende Januar. Das kam ja doch recht zeitgleich mit der Abstimmung im Unterhaus.
Stecken Meghan, Harry und Boris Johnson unter einer Decke? Das ist die große Frage, die wir aber heute wahrscheinlich nicht beantworten können. Aber vielleicht müssen wir da mal dann auch eine spezielle Podcast-Folge für aufnehmen. Da müssen wir erst ein bisschen Research machen.
Genau, da schauen wir uns mal an, ob wir in den nächsten Monaten dazu was bringen können. Carsten, herzlichen Dank für deine Einschätzung und deinen Ausblick auf das Jahr 2020. Das klingt alles sehr spannend, vielleicht nicht so sehr von der wirtschaftlichen Seite, aber definitiv von der politischen, geopolitischen Seite. Und wir freuen uns auch in diesem Jahr auf viele weitere interessante Podcast-Folgen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, und dann wissen wir definitiv, ob die Inga auch Gala, Bunte und solche Blätter immer mal in ihrer Freizeit liest oder nicht.